ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Oft haben sie die Stücke im Studio zusammengesetzt und dann erst, nachdem die Produktion fertig war, haben sie das dann für Live-Konzerte eingeübt.
Ach. Das sind Klänge der Band Yes. Und über die wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Peter Urban.
Hi, Oke.
Ja, Yes, das ist ja so eine Band, die hat so eine ganz eigene musikalische Sprache irgendwie gefunden, die sich aber über die Jahre auch immer wieder verändert hat. An was denkst du als erstes, wenn du den Bandnamen Yes hörst?
Lange Stücke, komplizierte, sehr virtuose Musik, verschiedene Teile, lange epische Nummern und eine sehr hohe Stimme. Die ist ja nun wirklich charakteristisch. Der Sänger John Anderson hat ja auch diese Band, diese Musik, diesen Stil geprägt. Insofern, den kann man sofort erkennen.
Wir gucken auf eine Band, die eine Geschichte hat, die Jahrzehnte alt ist. Deswegen werden das hier auch mehrere Teile werden. Im Jahr 67 treffen sich bestimmte Musiker. Und da ist auch schon John Anderson, von dem du gesprochen hast, gleich mit dabei. Aber eine andere Figur der Gründung ist Chris Squire. Das ist der Bassist von Yes.
Ja, das war dann aber erst 68,
okay, 68. Am Anfang.
Aber sie haben sich da kennengelernt. Und zwar in Soho, in der Water Street. Da ist der Marquis Club. Und der Chris war da dauernd mit seiner Band The Sin und war ständiger Gast. Da erst The Sin und dann mit eine Band mit einem seltsamen Namen. Mabel Greer's Toy Shop. Das sehr seltsam, sehr ein bisschen psychedelisch.
Gab es natürlich auch lange Bandnamen, waren natürlich ein bisschen in damals.
Ja,
ne?
Genau. Und na jedenfalls, wir können ja später erzählen, wie die sich kennengelernt haben. Ist auch sehr, sehr lustig. Denn der eigentlich am ältesten ist, und der ist ja auch 4 Jahre älter als Chris Squire gewesen, ist John Anderson. Der aber nicht aus London kommt. Alle anderen kommen so aus der Umgebung von London. Aber er ist Lancashire, er ist Northerner. Also jemand, der, sagt er selbst, wir Northerner, wir wissen, was wir wollen, wir drücken das durch und wir sind laut und mit uns kann man nicht spaßen. Also wenn's um was geht, dann haben wir Feuer. Und er ist aber ein kleiner Mann, 1,65 ist der kleine Mann nur. John Anderson wuchs also in Accrington auf und wechselte immerhin zwischen Fußball und Musik. Das war so sein Ding. Eigentlich wollte er Fußballspieler werden, aber dann haben sie ihm gesagt, ey Junge, du bist zu klein, lass das mal lieber, mach mal lieber Musik.
Aber das ist eben auch beides ja so ein bisschen die Träume eines Jungen, der sonst nicht viel Aussichten hatte. Es sind, glaube ich, recht arme Verhältnisse gewesen, ja, aus denen er kommt. Ne?
Ja, er kommt aus sehr armen Verhältnissen. Sein Vater war Vertreter, hatte im Krieg gespielt, auch in einer Band, aber wurde dann krank und der kleine John, der verließ früh die Schule. Das ist sowieso auffällig. Alle Musiker von Yes haben die Schule irgendwie abgebrochen, waren auf der Schule schlecht oder haben sich nicht bemüht, sagen wir mal so, weil sie andere Interessen hatten. Und alle, John Anderson hat, glaube ich, nicht mal die O-Levels gemacht oder ist dann mit 15, 16 weg von der Schule und musste dann arbeiten, musste jobben und hat Milch ausgetragen und alle solche Dinge gemacht.
Genau, er war offenbar der zweite Mann bei so einem, als Milchmann, sein Bruder ist,
genau.
Hat ein paar Geschwister, mit dem hat er geliefert und es wird so erzählt, dass er eben mit dem auf dem Wagen immer zweistimmig gesungen hat, weil er eben auch Musik Talent und Interesse hatte.
Genau.
Und es hat vermutlich gut geklungen, nehme ich mal an.
Genau. Und die Mutter war, glaube ich, aus irischen, schottischen Verhältnissen, also so, sagen wir mal, hatte diese musikalische Ader sowieso in sich. Der Vater, wie gesagt, krank, also mussten die Söhne mussten also auch für das Geld im Haus sorgen. Also das war schon eine große Belastung. Aber sie machten dann eben immer mehr Musik. Und der Bruder hatte eine Band, The Warriors hießen die. Und irgendwann sagte er, komm John, kannst du nicht, willst du nicht Sänger werden von der Band? Irgendwie haben sie mal zusammen gejammt und dann wurde er Mitglied dieser Warriors und das war eine dieser typischen Coverbands, die überall rumfuhren früher. Die wollten alle wie die Beatles sein. Also sie spielten auch Beatles-Nummer nach und fuhren im Bus über Land, im Van.
Und spielten in Kneipen oder wo?
Überall in Kneipenclubs, überall Tanzveranstaltungen, Schulen, Unis. Das Typische und auch eben nach Deutschland. Das war ja das der Standard für diese jungen Bands. Und auch die Warriors spielten in Hamburg, spielten in den Clubs, die es damals auch schon gab. 67 waren sie hier zum Beispiel auch und haben sich hier auch sogar aufgelöst. Dann ist der kleine John ist dann in München hängen geblieben, während die anderen nach London zurückgegangen sind. Und John Anderson hat hier in München eine Zeit lang gelebt, hat auch mal eine Geschichte erzählt, wo er in einer WG wohnte in München, in einem kleinen Zimmer. Auf einmal kam da jemand an, die Mädchen, die mit ihm da wohnten, brachten einen Typen an. Das war Jimi Hendrix, der in München einen Gig hatte im Blow-Up. Und der so nach der Show wohl vorbeikam. Und dann haben sie sich gut unterhalten und dann saß er da mit Jimi Hendrix. Und zufällig hat er dann ein Jahr später oder so, hat er Hendrix in London in einem Club getroffen und Hendrix sofort auf ihn zu. München, Munich, hat sich sofort erinnert.
Oh, das ist ja schön. Das ist ja echt eine Verbindung. Ja, das ist ja auch immer, Jimi Hendrix ist natürlich eine Referenzfigur, aber auf die kommen wir ja noch mehrfach zurück, auf diese Szene.
Bleiben wir mal gleich bei John, der ging dann zurück nach London und versuchte nur als Musiker Fuß zu fassen. Spielte bei Bands vor, sang bei Bands vor, nahm zwei Solo-Demos auf. Also ein Produzent sagte, komm, willst du nicht mal auf diesen Stücken singen? Never My Love war ein Association-Hit, den er als Cover singen sollte. Ja, er nahm das einfach so auf. Dann stellte er fest, die Dinge sind veröffentlicht worden. Und zwar seine Demos erschienen als seine ersten zwei Solo-Singles, aber nicht unter seinem eigenen Namen, sondern jetzt wird es richtig komisch, unter dem Pseudonym Hans Christian. Denk mal, okay. Anderson.
Ja. Achso, oh Gott, das habe ich gar nicht kapiert.
Ja,
oh
Gott. Hans Christian, wie clever. Aber er wollte eigentlich natürlich mit dieser Art von Musik und so nichts zu tun haben. Es war auch natürlich kein Erfolg, ein Flop. Dann singt er noch kurz bei der Band The Gun vor, die ganz erfolgreich waren damals. Race with the Devil, Adrian Gurwitz und sein Bruder, die hatten so ein Gitarrentrio. Und haben dann auch mal versucht, noch ein viertes Mitglied, einen Sänger ranzuholen. Aber die Zeit war nur kurz irgendwie.
Besonders wichtig ist ja bei John Anderson, Hans Christian Andersen, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Aber vielen Dank für dieses Augenöffnen hier. Ich wollte sagen, die Stimme ist ja sehr charakteristisch. Sie ist sehr hoch. Es ist auch seine Sprechstimme. Er hat einfach so eine Stimme.
Ja, wenn man Interviews mit ihm sieht, man denkt, hey, wer redet denn da? Ja, er hat so eine hohe Stimme. Und ich dachte früher auch, ganz ehrlich, der singt Kopfstimme, wenn er singt, also Falsett. Das ist aber nicht so und das verneint er immer ganz, ganz streng. Er ist so eine Art Countertenor, aber er singt aus voller Brust. Er singt nicht irgendwie im Kopf nur noch ganz oben, sondern er singt aus voller Brust und hat eben so eine Stimme. Dann musste er natürlich auch Geld verdienen und in Soho, da gab es ja eine Menge Bars und eine Bar, die sehr prominent auch unter Musikern waren, hieß La Chasse. Jedenfalls diese Bar gehörte einem sehr musikaffinen Besitzer, Jack Barry. Und da tauchte auch immer so ein sehr, sehr langer Typ auf, der mit seiner Band im Marquis spielte. Und das war Chris Squire, der nun über 1,90 war. Und dann stand da dann lernten sich diese beiden kennen und verstanden sich gleich, mochten beide die gleiche Musik, Simon & Garfunkel, Harmoniegesänge und so weiter. Und freundeten sich an und dachten, ja, dann lass uns mal eine Band gründen oder steigt bei mir ein. Denn er hatte ja diese Band Mabel Greer's Toy Shop, der Chris Squire. Und dann wurde Anderson der Sänger davon. Und dann hatten sie noch Pete Barnes, ein Gitarrist.
Peter Banks, entschuldige.
Peter Banks heißt er, nicht Barnes. Mein Gott. Banks hieß er. Und ja, dann fingen sie an, Musik zu machen und brauchten noch einen Schlagzeuger. Und da da kam dann auch noch einer per Anzeige.
Genau, es gab auf einmal eine Anzeige im Melody Maker und darauf hat dann, also wer hat die Anzeige aufgegeben? Der Schlagzeuger?
Der Schlagzeuger, Bill Bruford war das und der hatte in der Anzeige geschrieben, habe ein hübsches Schlagzeug und ein Van. Und das haben die gelesen und gesagt, ja, der ist gut, der hat ein Van und ein Schlagzeug.
Ich hab noch eine Geschichte gelesen, die haben dann als erstes auch mal gefragt, hast du ein Ludwig Schlagzeug? Ja. Und dann hat er das nachts umlackiert, weil er hatte keins.
Nein, das wusste ich nicht.
Das hat er dann, es ist ja so schwarz, oft, das hat er dann sagt, guck mal hier, ist mein Ludwig Schlagzeug. Ja. Auf jeden Fall passt er auch trotzdem gut zu dem.
Ja, aber jedenfalls wollen wir noch mal kurz über Chris Squire reden, der wirklich aus London kommt. Vater Taxifahrer, die Mutter Sekretärin, also die kommen alle aus relativ einfachen Verhältnissen. Mochte aber schon als Jugendlicher, als Kind Kirchenmusik, aber auch verschiedene andere musikalische Einflüsse, ist bei allen Yes-Musikern zu finden. Alle haben irgendwie Big Band-Musik, Jazz. Anderson sagte ja, BBC Radio hat früher eben Doris Day gespielt und alles mögliche. Ich mochte alles. Beatles und so weiter. Und bei Chris Squire ist es eben eine Mischung aus Jazz, Beatles, sodass er den Bass lernt und hat eine eigene Band, die The Sin hieß, die auch überall getourt hat. Und wie gesagt, im Vorprogramm auch von Hendrix mal spielte im Marquee. Und das war so, dass Squire da hinkam und dachte, ey, wir spielen jetzt hier, was will denn der Kerl da auf der Bühne? Da probte gerade Hendrix mit seinem Trio, mit seiner Experience. Und Noel Redding, die waren noch ganz am Anfang, ganz neu. Noel Redding war ja eigentlich Gitarrist und konnte nicht gut Bass spielen. Und der Chris Squire hat sich aufgeregt. Sag mal, der Typ kann doch gar nicht spielen. Merkt er denn gar nichts und so und war ein bisschen genervt. Hat dann aber gemerkt, wie populär dieser Hendrix da schon war. Die Schlangen waren endlos vor dem Club und alle wollten reinkommen. Und nachher waren da Clapton, McCartney, Pete Townsend, alle wollten diesen Hendrix sehen. Das war wohl im Januar, Februar 67. Da war Hey Joe gerade erschienen. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Ja, jedenfalls war dann, also Chris war ja ganz stolz, im Nachhinein im Vorprogramm von Hendrix gespielt zu haben. Das war noch mit The Sin, oh, okay. 67. Der Toy Shop, der kam dann erst ein bisschen später. Das war so der psychedelische Einfluss. Ich glaube, da wurden ja alle diese verspielten Namen wurden gerne genommen. Und das kam dann eher dann bis 68. Bis dann 68 lernte er Anderson kennen. Und dann wurde Anderson eben der Sänger dieser Band. Dann hast du recherchiert, dass Squire einen LSD-Unfall hatte. Was war das?
Also das wird von ihm selbst so erzählt in Interviews, dass er um diese Zeit eben offenbar irgendwie selbst hergestellt, ich habe davon chemisch keine Ahnung, selbst hergestelltes LSD genommen hat, von irgendeinem Typen, sowas hier ist gut, nimm mal. Und dann ist er offenbar auf diesem Trip recht lange hängen geblieben mit Angstzuständen, also gar nicht lustig, hat aber dafür sehr, sehr viel geübt. Also er hat sich nicht aus dem Haus getraut, hat sehr viel Bass gespielt, also hat sehr seine Technik sehr verbessern können in dieser Zeit. Er ist ja ein sehr schneller Bassist, finde ich, also sehr fingerfertig sozusagen.
Ja, also der sehr melodiös spielt, also nicht nur die Grundtöne eben, der immer Läufe spielt und immer aktiv ist. Und er sagt auch sehr selbst von sich, ich glaube, die anderen Bands wären immer genervt gewesen von mir, weil ich immer viel zu viel gespielt habe. Aber für Yes war das vielleicht genau das Richtige. Und ja, dann war also diese Band langsam beisammen. Peter Banks war der Gitarrist. Dann kam Bruford dazu als Schlagzeuger. Und dann kam noch ein Keyboarder dazu, den John Anderson aus Leicester kannte. Tony Kay. Und der spielte dann Orgel und Keyboards und Piano. Und war auch Musikstudent gewesen auf der London School of Music. Ich glaube, im Juni haben sie angefangen oder im Mai. Und im August hatten sie schon ihren ersten Auftritt. Also es ging dann immer relativ schnell. Am Anfang auch sehr mit Coverversionen versorgt von ihrem Repertoire her. Also das war
genau, das findet man immer noch mal auch auf Live-Aufnahmen oder auf so, sagen wir mal, Werken, wo dann noch mal was anderes zusammengesammelt wurde. Da sind ganz oft noch Coverversionen dabei, also Beatles-Coverversionen, aber auch Simon und Garfunkel lustigerweise. Also ganz, ganz interessante Mischung, die dabei ist. Aber die Band benannte sich ja dann um in Yes.
Ja, also irgendwann sagten die dann, es ist ein bisschen kompliziert, dieses Mabel Greer's Toy Shop. Und irgendeiner schlug, ich glaube, der Gitarrist Banks schlug vor, sag doch einfach Yes. Und das blieb dann und ja, ein Markenzeichen, was eigentlich mit der Musik ja nichts zu tun hat, denn die Musik ja war ja weniger kurz, denn am Anfang war gleich schon die Virtuosität. Das muss man sagen, das sind ja nicht studierte Musiker gewesen, die aber trotzdem durch Fleiß, durch Engagement und durch großes Können auch eine Musik spielten, die, ja, das entwickelte sich ja nach 67, nachdem die Beatles schon kompliziertere Sachen gespielt hatten und immer mehr Bands auftauchten, die Dinge spielten, die man später Art Rock oder Prog Rock, Progressive Bands. Dieser Name Progressive ist ja schon eigentümlich für einen Musikstil, weil es ist ja immer die Frage, ist ja relativ, was ist fortschrittlich? Aber so nannte man das eben, die Progressive Bands, und da war Yes eine der ersten, richtig.
Also man muss das eben nochmal einsortieren, finde ich, ist ja dann auch die Zeit, wo Pink Floyd die ersten Alben machte, genau. Beispielsweise in England Genesis sozusagen startklar wurde.
Gleichzeitig etwa, genau, mit Yes, das ist so etwa parallel. Am Anfang dachte man auch, ja, vielleicht haben die was übernommen. Nein, ich glaube, diese Entwicklung kam wirklich zur selben Zeit, aber dann gab es da auch noch andere Band, die nicht so bekannt geblieben sind. The Nice war sehr, sehr wichtig. Das war eine Band mit Keith Emerson an der Orgel und ein Quartett mit sehr, sehr komplizierten Arrangements, sehr klassisch inspiriert. Und das färbte, glaube ich, auf Yes stärker ab. Und insofern, das sind die Stile. King Crimson kam dann auf. Von Robert Fripp die Band, auch mit sehr ungewöhnlichen Sounds, mit interessanten Melodielinien und komplizierten Strukturen, die auch dann anfingen, manchmal so die reine Songform zu überwinden, dann eben auch ausladende Soli spielten und instrumentale Teile einbauten.
Das war ja Musik, die in Konzerten gespielt wurde, aber das auch Yes bekam ja dann irgendwann einen Plattenvertrag. Also man hatte ja, also die Plattenfirmen verdienten ja das Geld mit Alben auch. Das heißt, man konnte womöglich auch größere Formen wagen. Also eine Frage an dich.
Ja.
Ist das so?
Man konnte größere, also die Zeit war sehr, sehr offen. Auch Plattenfirmen waren sehr offen. Also auch diese Band Yes, die relativ jung war, bekam gleich 1969 einen Vertrag von Atlantic, einer der bekanntesten Plattenfirmen. Und ja, also die Zeit war offen für Experimente. Das hieß dann nicht immer so, ja, ihr müsst das da in diesen Formaten oder Schemen machen. Also die wollten natürlich immer einen Hit haben, das ist klar. Der musste immer dabei sein. Aber trotzdem hatten die Bands relative Freiheit, das zu machen, was sie wollten. Das lag aber auch an dem Einfluss der Beatles, die auch ja vorzeigten, wir können machen, was wir wollen, und es ist trotzdem erfolgreich. Und da haben sich natürlich die Firmen auch gedacht, ja, wir müssen solchen jungen Leuten die Chance geben. Und wir sehen ja an Pink Floyd, wir sehen an Hendrix, an Cream, an diesen ganzen Bands, die von unten kommen, die sind erfolgreich, obwohl sie nicht in die Normen passen, die früher für Popmusik herrschte. Das ist ja alles weit weg von Cliff Richard, den Shadows oder von irgendwelchen Popsängern.
Ich finde das so erstaunlich, dass eben da, wir sind ja 67, 68, 69, vielleicht jetzt auch einige Jahre zuvor, wenn du überlegst, wir haben ja auch schon gesprochen über die Kinks oder über die, über The Who. Die wurden ja noch in diese, wir brauchen einen Hit, wir brauchen einen 3-Minuten-Song fürs Radio und so. Das war ja noch, ist ja nur ein paar Jahre davor gewesen.
Ja, ja, klar. Das hat sich stark verändert. Ich meine, einen Hit wollten die auch von Yes immer wieder. Aber das wurde nicht immer geliefert und die Kürze waren auch nicht da. Aber dann hatten die Beatles Hey Jude aufgenommen. Ich meine, eine Single mit fast 7 Minuten Länge. Da war die Tür dann offen. Wenn das erfolgreich ist, dann konnten auch andere etwas wagen. Und dann gab es natürlich außergewöhnliche Stücke auch. Denk an Procol Harum, Whiter Shade of Pale. Das ist ja nun auch nicht ganz normale Popmusik gewesen. Oder Einflüsse aus Amerika, die Beach Boys, die Birds und andere Dinge. Und insofern, also The Nice, wie gesagt, waren in dem Stil, den Yes pflegten, schon am einflussreichsten.
Ich finde, man hat das Gefühl, wenn man auch dieses erste Album hört, das heißt dann auch so, Yes.
Ja.
Ist es so, dass man von Anfang an das Gefühl hat, die Stimme von John Anderson ist sofort charakteristisch natürlich, aber die Instrumente, die spielen keine Nebenrollen?
Nein.
Überhaupt nicht?
Große Hauptrollen. Oft gibt es lange Intros oder später lange Finales, wo überhaupt nicht gesungen wird. Oder was gleich auffällt, sind auch starke Chöre, Harmoniegesänge, die wirklich auch für Yes sehr prägend sind. Und ich habe mir mal notiert, gerade das erste Album, ich meine, das ist ja erst ein Anfang, aber da sind Einflüsse aus Jazz, Orgel, Orgien, möchte ich beinahe sagen, die mehr an The Nice erinnern, oder aber auch psychedelische Einflüsse, manche Sachen sehr zerstückelt und zerrissen, wo man denkt, auch die Beatles-Coverversion Every Little Thing ist auch nicht so, als wäre es eine reine Kopie der Beatles, sondern ganz neu interpretiert. Später gibt es mal eine Coverversion von America von Simon & Garfunkel. Da erkennt man den Original-Song kaum wieder, weil es ist in verschiedene Teile zerrissen, zerstückelt, arrangiert. Das muss man mögen. Ich kann mich erinnern, ich fand es immer so ein bisschen eigentümlich, die Originale dann so zu verfremden. Das fand ich dann so ein bisschen künstlich. Aber egal, Geschmäcker sind verschieden. Das ist ja, was man sagen muss. Yes hat irgendwie relativ schnell auch mit dem ersten und dem zweiten Album einen gewissen Fankreis befriedigt und hat auch relativen Erfolg schon gehabt, obwohl am Anfang ging es noch etwas langsam los. Man merkte aber auch, zum Beispiel bei Chris Squire, den Einfluss von Chorälen oder Klassik. Also schon damals, obwohl die späteren Klassikfürsten wie Rick Wakeman noch gar nicht dabei waren oder Steve Howe, den Einfluss spürte man auch schon damals. Let us be lovers, we'll marry our fortunes together.
Okay, das war sogar schon ein Erfolg. Also man hatte die dann auf dem Zettel. Sie haben dann einen Auftritt gehabt 1969. Da habe ich auch gedacht, oh, das wusste ich nicht. Das hat nichts zu bedeuten. Ich weiß vieles nicht. Aber sie sind beim letzten Konzert von Cream als Vorband aufgetreten.
Ja, ja, das waren sie, galten sie so als die aufstrebende, junge, frische, die Nachfolgergeneration praktisch. Obwohl der Anderson eigentlich genauso alt war wie Clapton. Okay. Oder sogar älter.
Okay, aber auf jeden Fall hatten sie ja schon dieses Standing, dass man sie da so dazu gebucht hatte. Und ja, vorher bei Hendrix irgendwie auch. Also man hat schon was auf die gesetzt so.
Ja, die waren schon, das war ein Name. Oh, interessant, da ist was Neues oder so, da spielen komplizierte Sachen und sehr virtuos. Und ja, außerdem ist sowas auch immer abhängig, welchen Agenten hast du, was hat der Manager da erreicht, um die da ins Vorprogramm der Royal Albert Hall zu bekommen.
Eine zweite Platte kommt raus, 1970, die heißt Time and a Word. Da fällt, finde ich, auf, dass sie, also da geht die, möchte fast sagen, die Yes-Erzählung irgendwie weiter, aber sie fangen auch mit Orchesterteilen irgendwie an. Das wird nochmal ein bisschen klassischer in diesem Fall. Ich muss sagen, für so eine junge Band, die vielleicht einen Insiderkreis einen guten Namen hat, ist das schon recht mutig, oder?
Ja, da sind zum Beispiel Zitate von Gustav Holst, britischer zeitgenössischer oder sagen wir mal Komponist des 20. Jahrhunderts. Und dann eine wilde Version mit wechselnden Zeitmaßen, das war ja auch nicht selbstverständlich. Dauernd wechselte das zwischen 5/4, 7/4, dann auch 6/8. Alles in einem Stück, verschiedene Rhythmen. Und dann wieder ganz ruhige Passagen und auch große Längen schon. Also die Songs 5, 6 Minuten lang. In the morning when you rise, do you open up your eyes, see what I see? Do you see the same things every day? Do you think of a way? Sehr prägnanter Song ist also Astral Traveler, also das hat ja also auch schon eine gewisse esoterische Weltraum-Planeten-Philosophie in, die kam von John Anderson, der natürlich viel las, Tolkien und alles mögliche andere, bis zu Hesse und alles.
Sieht man dann auch, dieser Einfluss fängt, oder da ist er schon sichtbar, der wird ja in den kommenden Alben, wird er noch viel größer. Und ja, auch das sieht man ja auch dann zum Teil sogar übersetzt auf Plattencover, quasi, dass du immer diese, oder oft so eine, na sagen wir mal, Sphärenmetaphorik hast, so eine Bewusstseins- oder Weltraumassoziation ist damit drin oder so. Das fängt hier total an, das finde ich ehrlich gesagt auch. Und dann wird es aber wieder zwischendurch bei The Prophet, finde ich zum Beispiel, wird es dann wieder fast poppig zwischendurch.
So ja, da ist eine relativ klare Melodie mal durchgezogen, das stimmt. Genauso gut die Melodie bei Time and the Word, bei dem Titelsong, finde ich auch. Well, the time is near. Das kam natürlich auch, denn John Anderson hat eine Gabe für ganz starke Melodien, die oft aber eben verwoben werden mit komplizierten Arrangements. Das kommt immer wieder. Er war der Hauptsongschreiber schon. Es gab auf diesem zweiten Album 2 Coverversionen, eine von Richie Havens, der andere ist ein Song von Stephen Stills. Und sonst ist eben, wie gesagt, Anderson manchmal mit der Hilfe von Chris Squire der Top-Schreiber.
Genau, und die Arbeitsweise ist, ja, finde ich, recht ungewöhnlich, weil die anderen sind ja dann, also ich glaube, John Anderson spielt auch Gitarre, aber ja nicht vergleichbar mit den anderen, mit seinen Kollegen sozusagen auf dem Level, aber er hat die Idee. Das ist ja verrückt. Und offenbar ist trotzdem so viel Luft im Raum gewesen, dass alle gesagt haben, das ist hier mein Teil oder das liefere ich dazu. Es wird erzählt in Interviews, oder Chris Squire erzählt es auch selbst, dass er auch gerne gesagt hat, okay, das ist, was ich anzubieten habe, was hast du Besseres? Mhm. Also man war da ein bisschen in so einem Wettbewerbsmodus, sage ich mal.
Ja, und der war gar nicht feindselig, sondern der war sehr kooperativ, demokratisch möchte man beinahe sagen. Denn was bei Musik ja ungewöhnlich ist, da kamen die zusammen und Anderson hat später erzählt, wir haben nicht gestritten, wir haben diskutiert, was besser wäre. Jeder schlug kleine Teile vor und es war oft dann später so, besonders bei den längeren Epen, die werden ja jetzt immer ausfallender und immer länger, diese Stücke ausfallender, ist vielleicht das falsche Wort. Ne? They were stretching out, aber wirklich. Und das war so, jeder lieferte einen kleinen Teil und dann stellte man aber fest, ach, die waren ja in verschiedenen Tonarten. Aber die müssen wir jetzt irgendwie zusammenkriegen. Das war dann also später eine Arrangementsaufgabe, die dann zusammen zu finden. Und die wurden dann auch getrennt aufgenommen oft. Und obwohl die Technik ja gar nicht so weit war, mit Verblendungen und so, wurde das dann zusammengeschnitten, verblendet. Am Anfang wurde ja noch mit 8 Spurstudios, später mit 16 und 24 aufgenommen. Und insofern ist das schon ein Gefummel gewesen, diese Art Musik aufzunehmen. Oft haben sie die Stücke im Studio zusammengesetzt und dann erst, nachdem die Produktion fertig war, haben sie das dann für Live-Konzerte eingeübt.
Ach.
Also sie haben nicht die Songs vorher als Probe in der ganzen vollen Gänze aufgeführt im Studio, sondern die Einzelteile aufgenommen, zusammengesetzt und danach erst den Song gelernt.
Ach, das ist ja wirklich eine ungewöhnliche Art. Aber das ist natürlich, insofern ist es ja schon so. Also auf eine andere Weise bestätigt sich ja dann, dass das auch insofern, ich will nicht sagen, das ist ja doch Art Rock, es ist natürlich Quatsch, welches Label man draufklebt, aber es ist eine komplett andere Arbeitsweise.
Ja, genau.
Das ist nicht, ein Mensch hat eine Idee und bringt die mit und das wird dann der Song, Refrain, Strophe und Bridge oder so. Mhm. Interessant. Aber es kommt dann zum Streit offenbar in der Band.
Ja, genau.
Es gibt irgendwie Stress mit Tony Kay zumindest und mit, wie hieß der, Peter Banks, den
Gitarristen
auch.
Zwischen Kay und Banks. Ah, und okay. Banks war denen wohl nicht virtuos und nicht gut genug und der flog dann raus. Also es gab auch harte Entscheidungen in der Band immer wieder. Und dann wird nun ein neuer Gitarrist gesucht. Das war ja nun sehr wesentlich für die Band. Und da haben sie nun einen goldenen Griff getan. Also ein Mann gefunden, Steve Howe. Der hatte nun schon seine eigene Geschichte, der auch schon das Jahrgang 47 schon viel gespielt hatte. Der kommt aus einer Familie, die ein bisschen bürgerlicher ist. Der Vater war irgendwie Chefkoch?
Der war Koch, ja. Der hat, also deswegen haben sie jetzt nicht, das ist natürlich ein Posten, der auch recht gut bezahlt wird, ne? Also aber trotzdem, er hat ein bisschen anderen Hintergrund.
Aber auch da von den Eltern her Einflüsse aus Jazz, aus Entertainment-Musik, aus Sinatra, Big-Band-Musik, das waren also die Eltern-Einflüsse bei fast allen Jazz-Musikern, auch bei Steve Howe. Und er lernte also früh Gitarre, auch klassische Gitarre, Jazz-Gitarre, er konnte ja alles spielen, Wes Montgomery, Chet Atkins, Flamenco, ein wirklich auch ein Junge, der die Schule abgebrochen hat, weil er eben sich aufs Gitarrespielen versessen hat.
Aber der spielt ja nachher auch quasi jedes Seiteninstrument auf der Bühne, dass man sich so denken kann, der ist wirklich also besessen quasi von der Gitarre und allem, was da so dazugehört. Aber wirklich, ich finde, damit kriegt das einfach ein unglaubliches Gewicht, was Yes ausmacht. Das ist wie eine Signatur, die noch dazukommt, also ganz starker Einfluss.
Dann auch Erfahrungen gesammelt. Er hat in Bands gespielt in London, in einer Band The In Crowd. Und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in London war, 66 und dann 67, da habe ich die Band gesehen, mal in irgendeinem Club, Tiles oder so, The In Crowd. Das war ja die spielten so eine Art soulige Musik, die sich später aber umbenannten. In 67 war dann die Umbenennung in Tomorrow. Das war so die Sgt. Pepper-Zeit, Beatles-Zeit. Und der Sänger von Tomorrow war Keith West, der berühmt wurde kurz danach, auch 67, durch einen großen Hit. Excerpts from a Teenage Opera, Keith West. Counts the days into years. Yes, 82 brings many fears. Yesterday's laughter turned to tears. His arms and legs don't feel so strong. His heart is weak, there's something wrong. Opens windows in despair, tries to breathe in some fresh air. Und da hat auch Steve Howe Gitarre gespielt. Er war der Gitarrist von Tomorrow. Und Tomorrow selbst hatten auch einen kleinen Hit, den man vielleicht kennt. Das war so ein richtiger Hippie-Hit. My White Bicycle heißt das Lied. Amsterdam, da waren...
Ach, mit den weißen Fahrrädern.
Alles klar. Das war so die Hippie-Band, die aber, sagen wir mal, bis Platz 20 in den Charts gekommen ist, aber nicht weiter. Und haben auch eine Platte, ein Album gemacht. Und das war so die typische Hippie-psychedelische Band. Klasse Musik, aber irgendwie der Erfolg hörte dann auf. Dann hat Keith West sich auf seine Solo-Karriere konzentriert und Steve suchte auch einen neuen Job, überlegte manchmal eine Zeit lang Mitglied von The Nice zu werden. Aber da fand er, sei er dann zu eingeschränkt gewesen durch das Spiel von Keith Emerson, der da der Organist war und der eindeutig die Veranstaltung leitete.
Ja, wäre vielleicht auch so gekommen, aber lustig, dass
genau.
Die Verbindung ist interessant, ja. Weil es bei Yes natürlich im Prinzip genauso starke Mitmusiker hatte er ja nachher.
Also das ist interessant. Aber die waren wirklich heilfroh, dass sie nun den bekommen konnten, denn der hatte ja auch schon sich so einen kleinen Namen gemacht in London. Und der wurde dann der neue Gitarrist. Und ja, dann wurde das nächste Album produziert. Wir sind mittlerweile im Jahr 71. Das hieß dann einfach The Yes.
The Yes Album. Mein Gott, nicht besonders originell. Aber das ist das Album, mit dem die ganze Geschichte abhebt, möchte ich sagen.
Ja.
Geschichte. Also oft erzählt auch bei anderen Bandgeschichten schon, diese Band hat sich auch in irgendein Haus zurückgezogen in Devon.
Ja.
Das hat offenbar, ja, das ist ja so eine Geschichte gewesen, die haben wir bei Led Zeppelin natürlich erzählt, gibt es auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen, wissen ja auch viele, das haben die auch gemacht und der Manager hatte offenbar ein bisschen Geld und hat in die investiert, denn Atlantic Records hatten wohl nicht mehr so doll an die geglaubt.
Dann haben sie natürlich, wie oft, Auseinandersetzungen mit dem Manager, der also auch keine gute Arbeit machte. Das war der Manager des Marquis Club, der sich mehr um den Club kümmerte, als um die Karriere der Band Yes. Und der hat aber, das hast du rausgekriegt, 5% der Anteile behalten?
Ja. Und die haben nachher einen Song darüber gemacht.
Ach so,
der heißt irgendwie 5% for nothing oder so ähnlich.
Genau.
Und das ist so ein bisschen die Abrechnung mit ihm, weil sie es offenbar rechtlich nicht ändern konnten. Und da haben sie sich auf diese Weise zumindest künstlerisch gerecht.
Jedenfalls haben sie jetzt einen neuen Manager, Brian Lane, der später also auch eine ein bisschen zweifelhafte Rolle spielen sollte. Erstmal hat er wohl einen anständigen Job gemacht und da nehmen die nun auf einem Land das neue Album auf mit einem neuen Produzenten, der vorher eher toneng war, Eddie Offord, der wirklich sehr, sehr virtuos und gut aufnahm. Die Band arbeitete nun zusammen. Howe begann Einfluss zu haben, auch auf die Kompositionen. Am Anfang noch ein bisschen sparsamer, aber auch das neue Album ist aber auch schon geprägt von seinem Spiel. Akustisch ist ein Meister der akustischen Gitarre. Und elektrisch ist er extrem technisch virtuos, unglaublich vertrackt. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. She hasn't got time to make you wise.
finde, was man erkennt, ist auf diesem Album diese Mischung aus den Elementen und dass die eine, die haben so eine zwingende Dichte, kriegen die irgendwie hin als Band. Das ist irre, finde ich. Also gerade bei I've Seen All Good People zum Beispiel, das ist ein großer Hit oder sagen wir ein sehr bekannter Song gewesen von Yes. Und da merkst du, was da so ineinander greift. Ganz toll.
Und mit versehen mit einem wunderbaren Chor. Also das muss ich sagen, außergewöhnlich tolle Chöre. Und das Irre ist, die haben sie auch immer einzeln aufgenommen. Man denkt natürlich, die stehen da zu dritt ums Mikro und singen schön diese Chöre. Nein, jeder hat seine Stimme aufgenommen, dann wurde es zusammengemischt. Das mussten sie dann für die Live-Auftritte dann auch nochmal anständig lernen, was ja nicht so einfach ist. Wenn du so komplizierte Dinge auf deinen Instrumenten spielst und gleichzeitig noch solche Harmoniestimmen singen sollst, das ist nicht einfach.
Ja, vor allem ist es ja wirklich auch, also der Chor ist ganz toll, finde ich auch, aber es ist auch extrem komplett.
Ja, und auch am Ende, zum Beispiel am Schluss, All Good People, das ist ja ein zweiteiliges Stück. Das ist ja immer mit verschiedenen, wirklich Sätzen, würde man sagen, von der Klassik her. Ne? Und hier wandern am Schluss die Akkorde im Refrain auf eine komplizierte Weise rauf und runter. Das ist wirklich ganz wunderbar musikalisch und sehr, sehr advanced, also sehr fortschrittlich in diesem wahren Sinne. Ein anderer Song ist sehr von der Klassik beeinflusst, aber auch von Folk. Anderson kommt auch aus dieser Ecke, dass er sehr starke Folk-Einflüsse hat und die bringt er in seinen Melodien unter. Auch dieser Song Starship Trooper hat drei Sätze. Lifeseeker, Disillusion und Worm mit Ü geschrieben.
Ja,
also das sind natürlich Tolkien-Einflüsse, glaube ich.
Aber toll.
Viele Parts zusammengesetzt in einem Stück, geht von einem zum anderen und das ist schon wirklich beeindruckend.
Finde ich auch. Das hat auch immer noch eine unheimliche Kraft, finde ich. Das hat auch was Zeitloses. Da hat man auch nicht das Gefühl, man denkt, ah komm, das ist die Aufnahmetechnik oder hier klappert was oder so. Gar nicht. Ganz auf einem ganz tollen Niveau und es ist vor allem wahnsinnig originell.
Ja.
Also man hat das Gefühl, die Band hat so ihre Handschrift gefunden. Allerdings auch erst beim dritten Album, muss man sagen. Ne? Das ist natürlich
dazu muss man auch noch erwähnen, dass Steve Howe zwei kleine Instrumentalstücke einbauen konnte, obwohl das eine ist sogar 3 Minuten lang Clap. Später später einer der Highlights von Yes-Konzerten, wenn er da an der akustischen Gitarre sein unglaublich interessantes, virtuoses Spiel vorführt. Und zu Yours is No Disgrace gibt es noch eine wunderbare Anekdote, denn die Band ging ja auch bald auf US-Tournee. Sie waren ja bei einer amerikanischen Plattenfirma und die amerikanischen Plattenleute wollten sie auch gleich rüberkriegen, dachten, das ist auch für uns sehr interessant in Amerika. Und dann spielten sie im Vorprogramm zum Beispiel von den Kinks in den USA. Und da gibt es die Anekdote, dass Ray Davis John Anderson schon vorher gewarnt hatte, ihr passt mal auf hier, ihr spielt ja längere Stücke. Ihr habt nur 40 Minuten, ne? Und nicht überziehen, ich warne euch. Ne? Also da hat er ein ziemliches Regiment gefahren. So, nun spielen Yes. Und so 5 Minuten oder 4 Minuten vor Schluss denkt John Anderson, ja, aber ein Stück können wir noch spielen, aber lass uns ruhig mal Yours is No Disgrace anfangen, was aber 9 Minuten lang ist. So haben sie das angefangen zu spielen. Mitten im Stück ist der Strom weg.
Oh.
Musik aus. Und er sieht, in der Seite steht Ray Davis und grient und schimpft. Und er sagt, ihr Dummköpfe, ich hab's euch doch gesagt. Ihr sollt nicht überziehen.
Okay, Ray ist der Boss. Ray ist der Boss. Er lässt sich da nichts gefallen. Ich habe die Anekdote gelesen, dass dieses Album, das gilt ja als das Album, mit dem Yes sozusagen den Durchbruch gefeiert hat, das The Yes-Album eben 1971, das deswegen auch in die LP-Charts gekommen ist, weil es einen Poststreik gegeben hat in Großbritannien.
Aha.
Und zwar sind deswegen nicht alle Verkäufe gemeldet worden. Die wurden natürlich nicht, heute hätte man das per Mail oder was weiß ich, was online würde das abgerufen. Damals ging das offenbar nicht so.
Nee,
und man
nicht.
Hat dann nur die Londoner Virgin Record Stores genommen.
Und da also, waren jetzt vorne bei.
Richard Branson fand die toll und hat die ins Schaufenster gestellt. Und das war so, dass das stimmt.
Ah,
deswegen das, war das so, dass die
kam hoch in die Charts.
Kam hoch in die Charts und
sehr
man dachte,
gut.
Oh, guck mal, da ist ja eine Band, die lohnt sich mal bekannt zu machen. Und das war dann natürlich auch so. Musikentwicklung, die war auch dann schon in Deutschland sehr bekannt. Also The Nice sind ja auch sogar hier in Hamburg aufgetreten.
Ja.
Also das war etabliert.
Auch Yes haben 69 schon im Star Club gespielt. Da waren sie also schon gerade, da war das erste Album gerade draußen und haben auch in München Blow Up gespielt, haben also in Deutschland gespielt. Also, aber dieser Stil, King Crimson, Nice, Family waren typische Band. Das war ja auch eine Art Prog-Rock, Rockband. Die Anfänge von Genesis, das waren sehr in Deutschland sehr, sehr beliebte Musikstile. Also in Deutschland eine Riesenschar von Fans. Das haben ja auch gerade auch die Erfolge von Genesis bewiesen später. Das ist wirklich Musik gewesen. Vielleicht die klassische Neigung des deutschen Musikhörers, ich weiß es nicht, dass die Liebe auch zum Komplizierten. Ich habe viele solche Bands gesehen, auch in kleinen Clubs damals in den 60ern, die später eben Mitglieder von solchen sehr, sehr versierten Bands wurden. Die waren immer beeindruckend, weil sie ganz toll spielten und man merkte, die haben ein Riesenengagement, die sind fleißig, die haben alle viel geübt, die haben also viel gemacht und viel gearbeitet. Und das hat diese Bands ausgezeichnet. Und denn da steckt eine Menge Arbeit hinter. Solche Sachen zu spielen, meine Güte.
Yes. erntet dann diesen Erfolg auch und kriegt Schwung für ein weiteres Album. Und das gilt dann als ein Album, das quasi schon die klassische Yes-Phase einläutet. Das Album heißt Fragile. Es kommt im selben Jahr raus, 1971, im August, glaube ich. Ja, und da zeigt sich aber auch die prägende Figur, also bei allem Einfluss aller, die mitspielen, das haben wir ja schon ein bisschen beleuchtet, ist John Anderson, hat schon den Kopf ganz oben, oder?
Ja, eindeutig. Sharp distance, how can the wind with its arms around me, lost on a wave, then after dream on. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Einfluss dazu, außer How, der ja nun ganz wichtig war. Man war mit dem Art des Keyboard-Spiels mit Tony Kaye nicht so zufrieden, der wirklich sehr gut war als Pianist und als Organist. Aber er war so ein bisschen konservativ. Er wollte nicht die neuen Medien kennenlernen, also die neuen Instrumente, die es damals gab. Da gab es nämlich das Mellotron bei King Crimson, ganz, ganz typisch, bei den Beatles, überall das Mellotron, sehr kompliziertes Instrument. Und auch die ersten Moog-Synthesizer, die damals aufkamen und für neue Klänge, neue Ideen sorgten. Und der weigerte sich, das zu machen, dann haben sie ihn rausgeschmissen. Ganz einfach. Und der Grund war, sagte Anderson zum Beispiel, ja, ich habe damals gehört, was King Crimson zum Beispiel machten. Eine unglaubliche Vielfalt von Keyboard-Sounds, von Sounds hörte ich da. Die hörte ich bei uns nicht. Und die dachte ich, wäre gut für unsere Musik. Ja, dann ging Tony Kaye raus, wurde später dann auch Pianist und Organist und Keyboarder bei David Bowie und bei anderen Bands. Kehrte ja später, das ist ja die typische Yes-Geschichte, die ja unfassbar ist. Es ist ja kaum eine verwirrende Bandgeschichte wie die von Yes. Wir werden es später sehen. Er kam dann später auch mal wieder, aber sie heuerten nun einen neuen Keyboarder an.
Genau, das ist eine ganz interessante Figur. Ich glaube, wenn man dieses Personal anguckt, es ist meine Lieblingsfigur, glaube ich, es ist Rick Wakeman. Ja, das ist ja so ein extrovertierter Showman, aber ein wahnsinnig guter Musiker und viele haben diesen, ich möchte fast sagen, seinen Anschlag im Ohr, weil er ja schon auch als Session-Musiker sehr bekannt geworden war.
Ja, ein Mann, der schon als Junge sehr begabt war, studiert hat, Klavier studiert hat, der war auf dem Royal College of Music, also hat es aber nicht abgeschlossen, weil er eben als Sessionmusiker schon so gefragt war. Der hat zum Beispiel Morning Has Broken, da hat er das Piano gespielt. Auf ganz prominenten Aufnahmen bei Space Oddity von David Bowie, da spielt er das Mellotron, was ja absolut dominierend in diesem Stück ist. This is Ground Control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. Oder bei Live on Mars vom Album Hunky Dory. Ich meine, deutlicheres Klavier gibt's nicht. Das ist Rick Wakeman. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver. Und ich muss sagen, ich knie mich jetzt noch hin in Ehrfurcht, weil ich wusste das lange gar nicht. Mir war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, das ist nur der Fummler bei Yes, der viele klassische Einflüsse reinbringt. Aber was der an klassischen, als Studiomusiker, als klassische, als junger Studiomusiker, da war ja auch erst Anfang 20, aufgenommen hat, das ist unglaublich. Wurde auch ein guter Freund von David Bowie, der immer wieder Kontakt zu ihm hatte und so. Die waren Kumpels und immer viel zusammen.
Ich habe ein Interview angehört mit Rick Wakeman, der auch ein sehr guter Erzähler ist, ein sehr unterhaltsamer Mensch. Ich glaube, er ist auch quasi mit so einer, also quasi vielfach mit in Shows aufgetreten, hat seine Geschichte erzählt. Aber prägend ist doch, was er vom Royal College erzählt hat, nämlich, dass ein Professor zu ihm sagte: Wissen Sie was, Herr Wakeman oder Mr. Wakeman, Sie können hier nichts lernen. Sie sollten gehen. Und er meinte das in aller Freundschaft, weil er sagte, Sie sind gut, aber eine bestimmte Art von Fleiß, um 8 Stunden zu üben, die haben Sie nicht. Sie haben was anderes.
Ja,
und das können Sie hier nicht kriegen.
Genau.
Und das, offenbar ist das ja genau der richtige Rat gewesen.
Ne? Genau, weil Wakeman hat dann auch selbst eingesehen, ja, er ist zwar gut, aber als klassischer Pianist, als Konzertpianist eine Karriere zu machen, das erfordert noch eine ganz andere Disziplin. Und außerdem hatte er zu viel wilde Ideen, die eben mit Popmusik zu tun hatten. Und das konnte er dann in seiner Aktivität in der Popmusik voll ausleben.
Offenbar hat er aber diesen Abschluss vor einigen Jahren als Ehrenhalber noch zuerkannt bekommen.
Ja, er ist jetzt natürlich Ehrendoktor und dann ist er jemand gewesen, der immer wieder klassische Dinge einbringt. Er hat dann auch Popkarriere gemacht bei den Straubs. Das ist eine Folkrock-Band gewesen, eine hart trinkende Folkrock-Band, was zu Rick Wakeman voll passte. Der gesagt hat, ich habe nie Drogen genommen, aber ich habe getrunken, immer wieder. Und er hatte auch viele gesundheitliche Probleme deswegen. Aber er sagte, wenn ich jetzt auch noch Drogen genommen hätte, dann wäre ich sowieso abgestürzt. Also, aber er war ein freudiger Genießer und hat dann bei den Straubs Keyboards gespielt. Und die waren mal im Vorprogramm von Yes. Und Yes haben ihn gesehen und dachten, wow. Der ist ja beeindruckend.
Und er hat dann natürlich Yes sich auch angeguckt und gedacht, das müsste man machen. Also er war auch sehr beeindruckt von den anderen und hat gesagt, okay, was die können, das ist interessant für mich wiederum. Und er hatte aber offenbar auch ein Angebot bei der Spiders Band. Wie heißt die Spiders?
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
Genau, einzusteigen.
Da sollte er Keyboarder werden.
Er hatte offenbar mehrere Angebote.
Genau.
Gute Leute finden schon ihren Platz, aber er hat sich dann für Yes entschieden.
Genau. Ja, hat denen auch viel hinzugefügt, also was sehr, sehr wichtig war. Auch schon bei dem ersten Album, wo er mitgespielt hat, bei Fragile, da ist er auch schon tätig, hat ein Instrumental gemacht, das heißt Cans and Brahms. Also natürlich Johannes Brahms, arrangiert von Rick Wakeman.
Okay, in dieser Reihenfolge.
Genau. Und es war ein spannender neuer Einfluss. Man hört das auch bei Songs wie Long Distance Runaround, neue Sounds. Moog Synthesizers, neue Keyboard-Sounds, Melotrone. Also auf einmal der Sound von Yes erweiterte sich eindeutig. Gleichzeitig mit der Arbeit bei Yes hat natürlich Rick Wakeman auch seine Soloprojekte weitergeführt, die er schon begonnen hatte. Und da erschien dann 1973, war das, glaube ich, dann ein riesiges Werk, The Six Wives of Henry VIII. Jede dieser Frauen bekommt ein großes Epos. Das ist sehr eindrucksvoll. So eine klassische Prog-Rock-Musik. Man denkt, so eine Mischung und aus Yes und Klassik. Sehr erfolgreich geworden. Dann eben auch Erfolg. Und deswegen ist Rick Wakeman immer einer gewesen, der bei Yes war, aber dann auch wieder nicht. der wieder Tourneen für sich selbst gemacht hat, der Alben für sich selbst gemacht hat, ausgestiegen ist, dann wieder zurückgekommen ist. Ein Auf und Ab.
Ja, es ist wirklich ein Hin und Her, aber das macht dann natürlich auch diese Würze aus, weil er ja die anderen offenbar auch so geschätzt hat, aber man muss sich einfach klar machen, damit hatte er erstmal auch einen Riesenerfolg in England gerade.
Ja.
Da gibt es ja noch mehrere weitere Aufführungen über King Arthur später oder ich glaube eine Jules Verne-Geschichte hat er auch vertont. Das ist ja quasi wie, also das sind Bühnenwerke geradezu, ja, die er geschrieben,
genau,
hat. Ne? Das ist ja sehr außergewöhnlich. Witty ist noch zu erzählen, das ist der Typ mit dem Umhang.
Ja, genau. Er hatte eine Designerin, die diese Umhänge erfunden hat. Und später kam dann raus, dass er über 30 Jahre lang oder so eine Affäre mit dieser Designerin hatte. So als Nebengeschichte.
Ach so, das wusste ich nicht.
Nicht nur der Umhang wurde gemacht.
Also ich habe gelesen, warum der Umhang. Und er hat ein Kritiker hat in einem Amerika geschrieben, er hat ja immer so Keyboard-Türme um sich gehabt,
ja, ja,
also verschiedene Ebenen mit Tastaturen quasi, und da hat jemand gesagt, Rick Wakeman ist wie eine Spinne, bewegt er sich zwischen diesen ganzen Tasteninstrumenten, und da hat er gesagt, das finde ich irgendwie blöd, und sah irgendeine andere Band, wo einer so einen Umhang hatte und dachte, dieses Gezappel, was ich da zwischen den Keyboards mache, das ist vielleicht, kann man ein bisschen kaschieren damit.
Ah,
aber, und dann hat der Lichtmann gesagt, ja, aber dann muss es auch glitzern, weil sonst bringt es nichts.
Ja.
Aber gut, so ist Rick Wakeman. Die Hälfte stimmt vielleicht der Geschichte, aber die Geschichte ist auf jeden Fall gut, finde ich.
Dann muss man aber auch noch mal darauf eingehen, bei Fragile ist der große Erfolg auch dadurch gekommen, dass es einen prägnanten Titel gab, der ein Hit wurde. Und das ist Roundabout, ein Lied über einen Kreisverkehr. Und zwar sind sie in Schottland rumgefahren und da gibt's wohl viele Kreisverkehre oder gab's damals schon. In England ja allgemein mehr als hier. Das ist ja erst eine Sache, die nach Deutschland viel später gekommen ist. Und Steve Howe und John Anderson dachten, ja, machen wir doch ein Lied darüber. Sehr kompliziertes Lied, das aber auch starke Pop-Anteile hat. Der Riesenerfolg, auch besonders in Amerika, kam dadurch, dass die Plattenfirma ungefragt, ohne die Band zu fragen, das Lied gekürzt hat. Hat einen Teil rausgeschnitten, einen Instrumentalteil, und Yes haben erzählt, sie sind in New York und hören das und denken, ja toll, wir sind im Radio und so. Denken aber, wo ist denn der Teil? Weg, wussten nicht, aber sie konnten dann dagegen nichts sagen, denn der Erfolg war umwerfend. Sie waren dann irgendwie top 10 oder Top 13 der US Billboard Charts. Also auf einmal der Durchbruch auch kommerziell. Man braucht doch schon auch immer wieder eine erfolgreiche Single, um ein Album dann erfolgreich zu werden zu lassen. Und das haben sie hiermit geschafft. Roundabout, immer noch eine ihrer der Klassiker, wird also immer wieder gespielt.
Genau, denn in Live-Konzerten ist es auch immer wieder zu hören. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen geschmunzelt, dass ich hörte, als es um einen Kreisverkehr geht, weil ich habe natürlich gedacht, es geht irgendwie, wie man denkt, so John Lennon, es geht um den Kreislauf des Lebens oder irgendwas, keine Ahnung.
Ja, vielleicht ja doch. Ja,
nein, es geht um Straßenverkehr.
Ach so.
Das ist ja lustig.
Also jedenfalls wird das Album ein Top-10-Album überall in Amerika, auch in Europa, ein Riesenerfolg. Und ja, toll. Und dann geht's aber weiter. Ich meine, die Reihenfolge ist ja so schnell hintereinander. In jedes Jahr ein Album mindestens und dann Tourneen. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Konzerte das waren. Bei Fragile waren es 111 Konzerte. bei der Tournee. Also wenn du 111 Konzerte in Amerika und Europa und England unterwegs bist, dann musst du dir erstmal noch Zeit suchen, dazwischen gibt es ja auch noch Tage, ein neues Album aufzunehmen. Also die waren ständig auf Tournee. Immer ungefähr mindestens um die 100 Konzerte pro Album. Also ein ständiger Wechsel zwischen Studio, zwischen Hotels, Flugzeug, Bus und so weiter, um durch die Welt zu düsen. Das war damals schon so.
Eine sehr fleißige Band auf jeden Fall. Und dieses Album wird dann auch ein Top-10-Album in den USA und in Großbritannien. Also dann ist es so, Yes sind eine richtig große Nummer geworden. Ich möchte sagen, Atlantic Records hatten ja dann recht behalten. Die haben ja dann doch die Geduld gehabt. Hatte man damals mehr Geduld als Plattenfirma?
Das will ich nicht unbedingt sagen. Es gab auch andere Beispiele, wo Leute gleich rausgeschmissen wurden, wenn der erste Hit gerade nicht kam. Also das kann man nicht verallgemeinern. Ich glaube nicht, aber sie waren eventuell offener und vielleicht wollten manchmal also die Verantwortlichen bei Plattenfirmen nicht immer so viel reinreden. Die Bands hatten größere, sagen wir mal, Kraft, ihre Sache durchzusetzen. Manchmal auch durchs Management erreicht, aber auch, weil allgemein die Zeit so war, Ergebnis des Erfolgs der Beatles eindeutig, dass man das Ungewöhnliche, was man da machte, zum Erfolg bringen konnte.
Fragile ist das erste Album, wo es das berühmte Yes-Logo gibt, diese ballonartigen drei Buchstaben verschlungen ineinander und das erste Cover von Roger Dean, der später ganz viele Alben Cover für Yes eben gemacht hat. Also das ist dann, oft sind das ja so Traumwelten, Weltraumgeschichten, auch bei Fragile ist das so. Also der Look ist da, der Sound ist da und das ist das klassische Line-up für Yes, oder?
Genau. Und das passt auch blendend zusammen. Also dieses Logo ist genial, muss ich sagen. Manchmal diese Covers fand ich ein bisschen wirr. Also,
nicht alle sind gleich gut, finde ich auch.
Genau. So.
Das nächste Kapitel besprechen wir in der nächsten Folge bei Urban Pop, denn da kommt noch ganz viel und noch ganz viel Verwickeltes.
In der Tat.
Es ist ganz viel zu erzählen, auch ganz viel tolle Musik. Vielen Dank für jetzt, Peter.
Bis dann.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Kim und Klaus, das ist ein cooler Talk-Podcast mit Fernsehmoderatorin Kim Fischer und dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Die beiden plaudern jede Woche über Themen, die sie bewegen. Sie erzählen kleine, lustige Anekdoten aus ihrem aufregenden Alltag oder besprechen, was in der großen, weiten Welt so los ist. Und außerdem verraten sie, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen von Politik und Showbusiness aus? Wie läuft es dort wirklich ab? Und manchmal öffnen sie einfach ihre Telefonbücher und rufen spontan die berühmtesten Promis Deutschlands an. Kim und Klaus ist der perfekte launige Start ins Wochenende. Jeden Freitag kommt eine neue Folge von Kim und Klaus zu hören auf rbb888.de oder in der ARD Audiothek.